hören das Musikmagazin Taktlos live auf Bayern 4 Klassik mit einem Gespräch zum Thema Kirchenmusik in Not. Zu Gast sind die Komponistin Dorothea Hoffmann, der Würzburger Domkapellmeister Martin Berger und Michael Lochner, evangelischer Landeskirchenmusikdirektor. Über die materiellen Umfeldbedingungen haben wir eingangs jetzt schon mal ein bisschen gesprochen. Der Autor unseres Beitrags eben hat uns ja eher Sinnfragen gestellt, wenn man genauer hingehört hat. Welche Rolle spielt denn nun Musik in der Kirche wirklich? Ist sie schmückendes Beiwerk? Ist sie grün rings um den Gottesdienst? Oder ist sie ein eigenständiges Instrument der Verkündigung, frage ich in unserer Runde. Frau Hoffmann.
Ist auf alle Fälle ein eigenständiges Instrument der Verkündigung und keinesfalls nur schmückendes Wohlfühlbeiwerk, sondern es hat geradezu vom Zweiten Vatikan, wenn ich jetzt von katholisch spreche, eigentlich direkt die Aufgabe bekommen, eine eigenständige Position auch einzunehmen und damit auch eine wirkliche Gewichtung, also starke Gewichtung für die Kirche halten.
Ja, also wir sehen uns gebunden an das, was uns die Bibel sagt, nämlich, dass wir über die Musik Gottes Wort verkündigen und ihn loben. Also das Lob Gottes und die Verkündigung, das sind die essentiellen Dinge unseres Amtes. Dass wir natürlich auch unterschiedliche Temperamente berücksichtigen müssen, dass es Fest und Feier gibt, dass es unterschiedliche Bedürfnisse auch in musikalischer Hinsicht zu befriedigen gibt, also Menschen mit hineinzunehmen in dieses Lob Gottes. Nicht jeder kann ja immer im gleichen Stil loben, also sozusagen auch hier eine gewisse Bandbreite entwickeln, dass wir andere Menschen mit hineinnehmen. Das ist ganz wichtig für den verkündigenden Teil. Da denke ich auch an die Predigtmusiken von Johann Sebastian Bach beispielsweise, da ist dann noch einmal eine ganz andere Sichtweise gefordert, nämlich auch eben das Wort auszulegen und auch durchaus prägnant vor die Leute zu bringen, auch mitunter in einer gewissen Schärfe, das darf es dann auch sein.
Ich denke, aber es geht noch weit über das Verkündigen hinaus, denn Singen hat einen Eigenwert als Gebet, also das Beten, da reicht Sprechen nicht. Zum Beispiel bei Augustinus oder so, das wäre für uns, also sowohl für evangelische als auch katholische, ja so ein Gewährsmann. Da ist das Singen eigentlich erst die richtige Art, in ein Gebet, also in eine Zwiesprache mit Gott zu treten.
Nun ist das ja ganz interessant, wenn Sie bei Augustinus mal im Original lesen, da steht nämlich bis orat qui bene cantat. Wer singt, betet doppelt, sagt man so schön. Nein, geht schon um Bene Cantat. Es geht auch um Qualität, aber nicht Qualität jetzt im absoluten Sinne, sondern von der Haltung. Qualität ist keine absolute Frage, sondern eine Frage, was mache ich mit meinen Mitteln? Wenn Sie so wollen, was mache ich mit dem Talent, was mein Herrgott mir schenkt? Und dieses Bemühen um Qualität ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Kirchenmusik. Und ich denke, das trifft, sage ich mal, den semiprofessionellen Kammerchor, genauso wie den Dorfchor mit 13 Mitgliedern, dieses Bemühen um das Bestmögliche, wenn ich singe. Wenn ich einen zweiten Punkt kurz ansprechen darf, ich denke, diese Frage der Verkündigung kann man nochmal untergliedern in drei Punkte. Und das ist für mich die Gestaltung der Liturgie. Das ist für mich aber auch die Musikpädagogik, weil ich verkündige auch, wenn ich eine Matthäus-Passion mache, indem ich das mit meinen vielleicht jungen Sängerinnen auch studiere. Das ist auch eine Form von Verkündigung, nicht der Hörer. Der dritte Punkt ist mir ein ganz, ganz wichtiger bei aller Frage der Pädagogik. Das ist dieses Bemühen um künstlerische Avantgarde. Kirche muss wieder in Kontakt kommen, auch mit Leuten wie Ihnen, Frau Hoffmann. Einfach hinterfragen, warum gibt es keine zeitgenössische Chormusik mehr in unseren Gottesdiensten? Warum verschließen sich viele Komponisten? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz breites Zukunftsspektrum. Und das alles ist Verkündigung. Und ich glaube, das eint uns auch in diesen Mühen, das, was wir selbst irgendwie an Glauben erfahren haben, durch unsere Gabe Musik nämlich weiterzugeben.
Ja, also das ist in der Tat auch unser Problem. Zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten stehen der Kirche nicht mehr so nahe, wie es vielleicht früher mal gewesen ist. Also wir spüren hier auch eine wachsende Distanz und bemühen uns darum, den Kontakt wieder zu knüpfen. Es gehören natürlich immer zwei Seiten dazu, aber ich sage das auch unseren Kantorinnen und Kantoren, bitte schaut euch um die Ecke in eurer Region, in eurer Stadt, knüpft Kontakte zu Menschen, die komponieren, die Musik machen und bindet sie mit ein, fragt sie, ob sie etwas machen können für euch, zum Beispiel einen schönen Psalm. Also das läuft eben nur zwischen Menschen und das braucht auch keine großen kirchlichen Programme.
Jetzt haben wir ja eingangs gehört, dass ausgerechnet Kirchenmusik im Bereich der Abrechnung durch die GEMA zum Beispiel besonders schlecht behandelt und eingestuft wird. Man kann nicht davon leben. Hinzu kommt, ich kann das aus verlegerischer Sicht vielleicht so ein bisschen nachreichen, dass es für Verlage über die Zeit weg immer materiell uninteressanter geworden ist, Chorliteratur zu verlegen, weil eben eine hemmungslose Kopierwut eingesetzt hat, die dazu geführt hat, dass ganze Verlagslektorate eingegangen sind, eingestellt wurden. Das ist das eine. Das andere, was uns ja alle sehr freuen kann, ist, dass sie alle Wert gelegt haben, alle drei, auf besonders hohe Qualität. Wie verträgt sich dieser Anspruch mit der Tatsache, dass teilweise gerade im Bereich des neuen geistlichen Liedes, würde ich mal sagen, da doch qualitativ ganz erhebliche Kompromisse gemacht werden, sodass man das Gefühl hat, im Vordergrund steht weniger die Verkündigung, das Gotteslob, sondern im Vordergrund steht im Grunde genommen die Produktion von modischen Lockmitteln und Lockstoffen. Herr Berger. Ich weiß, Sie sind Genesis-Fan und stehen all dem nach.
Ich habe auch gar keine Berührungspunkte mit dem neuen geistlichen Lied. Ja. Also ich sage das auch ganz offen. Ich glaube, man muss das ein bisschen jetzt auch insofern in Schutz nehmen. Es gab da sicherlich mehrere Phasen. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn neue Dinge entstehen und man diesen Dingen Zeit gibt und sie ausprobiert. Ich finde es ganz wichtig, dass wenn man festgestellt hat, dass Dinge nicht taugen, man sie schnellstmöglich ablegt. Ich finde es aber fatal zu sagen, wir probieren überhaupt nichts Neues aus. Das neue geistliche Lied hat in den 70er Jahren sicherlich auch durch die Verweigerung durch die Kirchenmusiker katastrophal gestartet. Mit zum Teil Texten, die nicht der Qualität unserer Gottesdienste entsprechen und mit Melodien, die wirklich auch nicht der Qualität unserer Musik entsprechen sollen. Das hat sich aber verändert und wir haben jetzt durchaus auch Stücke, die ins Repertoire unserer Gemeinden eingegangen sind, wo man sagt, da ist der Text in Ordnung und eben auch die Melodie.
Sicher, aber man soll eben nicht das neue geistliche Lied jetzt als die neue Kirchenmusik missverstehen. Also es gibt einfach Kunstmusik und es gibt Gemeindegesang. Ich würde das neue geistliche Lied einfach eher in die Abteilung Gemeindegesang jetzt gedanklich unterbringen. Und da hat es durchaus seine Funktion und hat seine Rolle, aber es ist außerordentlich misslich, wenn dann jemand einfach behauptet, neue Kirchenmusik sei dann das. Weil damit wird eben dieser Kunstcharakter, der ist ja damit gar nicht mehr so erfüllt. Also dieses möglichst gut, diese...
Aber ja. Es ist doch genau der Punkt, wenn ich doch jetzt mal in die ich war 7 Jahre im Saarland Kirchenmusiker und habe diese Stelle wirklich sehr, sehr gemocht. Das war auf dem Land. Das waren Jugendliche in einem kleinen Dorf. Die hat man mit diesen einfachen Taizé-Dingen wirklich bekommen. Mhm. Und man hat sie sogar emotional angesprochen. Die Frage ist doch jetzt, was ist meine Verantwortung als Kirchenmusiker? Mache ich das nur oder versuche ich die Jugendlichen, die ich damit gewinne, auch irgendwo hinzuführen, dass ich ihnen erschließe, ja, dass zum Beispiel die Motette, die wir eben so grandios, ja, hier gehört haben, einfach ganz tolle Chormusik ist. Und dass es für diese jungen Menschen irgendwann ein Bedürfnis ist, auch sowas mal zu singen.
Ja, das wird das auch.
Und das ist die Verantwortung, ja, des Kirchenmusikers, ja, und ich glaube, wenn wir dem nicht mehr gerecht werden, dann machen wir wirklich was falsch.
Ja. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Frömmigkeitsstile in den Kirchen und jeder Stil kreiert seine eigenen Lieder, denke ich. Und zurzeit gibt es eine ganze Flut an neuen Liedern, die irgendwo herkommen, die schon wieder verbreitet werden auf ganz anderen Wegen als den offiziellen. Und wir haben natürlich auch eine gewisse Mühe damit. Wir sollten das sammeln und irgendwo aufbewahren. Vielleicht gibt es dann irgendwann ein neues Gesangbuch, dann setzen sich wieder Gesangbuchkommissionen drüber und versuchen diese Lieder dann auch zu bewerten und eventuell aufzunehmen oder abzulehnen. Aber wir können es gar nicht verhindern, dass Lieder gesungen werden und jeder soll seinen Glauben so ausdrücken, wie er meint, dass er ihn ausdrücken muss und kann. Eine ganz andere Frage ist natürlich die Kirchenmusik des 20. Jahrhunderts, die auch unter großen Schmerzen mitunter geboren wurde. Eine Musik der sogenannten zweiten Moderne oder die Musik nach 1945, die zu meinem ganz großen Bedauern von den Kirchen großenteils ignoriert worden ist, die nicht aufgenommen worden ist, in die Gottesdienste und die auch in den Konzerten nicht so viel Eingang fand. Wohl auch wegen der immensen technischen Schwierigkeiten in der Realisation, aber was die theologische Brisanz so mancher Musik dieser Zeit betrifft, wäre es wert gewesen, sich dem mehr zuzuwenden. Und was wir jetzt haben, ist natürlich die ganze populäre Musik, die Gospelwelle, die das Ganze in den Schatten stellt, was doch eine Errungenschaft des 20. Jahrhunderts war.
Ich darf da doch nochmal nachfragen, gibt es da eine qualitative Schamschwelle, wo Sie sagen würden, also diesen Modernismus oder diese Stilausprägung, die machen wir nicht mit, oder versuchen Sie tatsächlich, jede neue Form zu integrieren? Man hat manchmal den Eindruck.
Wir versuchen den Ausgleich. Was sollen wir sonst tun? Wir versuchen das, was gut ist, anzunehmen, also dirigistisch einzugreifen, zu sagen, das gehört raus, das steht uns nicht zu. Die Kunst ist frei, auch in der Kirche, und jeder möge dann das tun, was er meint, was gut ist und was ihm liegt und was seine Sprache ist. Ja, das ist das Problem.
Schlagen wir doch nochmal den Bogen zur Kunstmusik, zur zeitgenössischen Kunstmusik in der Kirche. Sie hat sicherlich ähnliche Schwierigkeiten wie die sogenannte Neue Musik allgemein. Sie ist ganz einfach das Laboratorium der Klänge der Zukunft, auch für die Kirchenmusik. Hat die Kirche da nicht auch eine besondere Förderungsverpflichtung, der sie vielleicht, wir denken dran, dass man davon ja nicht leben kann, der sie vielleicht zu wenig nachkommt? Herr Berger.
Unbedingt. Das kann ich ganz offen sagen. Sie hatten eine Verpflichtung, weil man muss doch sagen, wenn wir nur epigonale Musik aufführen, was bleibt denn von unserer Zeit in 100 Jahren? Was ist denn das Zeugnis, das Glaubenszeugnis unserer Zeit, wenn wir die Komponistinnen und Komponisten unserer Tage eben nicht aufführen? Und das ist auch ein ganz eklatanter Mangel, den ich sicherlich ganz stark beklage. Das hat vielfältige Ursachen. Das bringt uns aber nicht weiter, immer wieder darüber zu klagen. Wir müssen wirklich überlegen, wo findet man wieder zueinander die zeitgenössische sogenannte E-Musik und die Kirchenmusik. Monteverdi war zu seiner Zeit Avantgarde. Ja. Und heutzutage ist Kirchenmusik auf keinen Fall Avantgarde. Und dazwischen gibt es sicherlich ein gesundes Mittelmaß.
Frau Hoffmann, wie erleben Sie das? Finden Sie Verständnis bei der amtlichen Kirchenmusik? Sie gehen dahin, haben eine Klangvorstellung, eine Komposition. Was passiert dann?
Kriegen Sie eine Chance? Es ist nicht so, dass ich jetzt ein fertiges Stück dann habe und jemand damit bewerfe oder so. Also in dem Sinne, dass ich da, wenn ich ein Stück für, wenn ich ein Stück geistliche Musik schreibe, dann lasse ich mich ja von vornherein in bestimmten Weise darauf ein. Und ich denke, etwas, was vielleicht doch auch manche Komponisten, wenn man jetzt es so herumdreht, von der Kirche abhält, ist nicht nur Effenwelt, dass relativ viele Leute nicht unbedingt was mit Kirche oder mit der Amtskirche zu tun haben, das muss man ja doch auch so formulieren, sondern dass sehr viele Kollegen und Kolleginnen nicht unbedingt bereit sind, bestimmten Erfordernissen auch Raum zu geben. Das heißt, einerseits zum Beispiel zu sagen, okay, es wird ein Laienchor singen müssen, also ein sehr gut geprobter Laienchor, aber es ist nicht der Rundfunkchor von da und da. Das heißt, ich habe irgendwo eine Grenze des Schwierigkeitsgrades. Die wollen nicht alle mit einer Stimmgabel dastehen, damit, weil sie keinen Ton kriegen, sondern es muss irgendwie, es muss funktionieren können. Es gibt, wenn ich dann sage, es muss etwas sein, was innerhalb des Ablaufes der Heiligen Messe hineinpasst, dann kann ich nicht für eine ganz kleinen Psalm schon eine halbe Stunde brauchen. Also es gibt einfach Rahmenbedingungen, die bei geistlicher Musik oft sehr viel auffälliger sind, als wenn ich eine in irgendeiner Form freie Komposition habe. Und auf das muss man sich auch einlassen mögen.
Ja, ja? Herr Lochner. Aber es gibt ja auch solche und solche Chöre in den Kirchen. Also es gibt auch sehr gute Chöre, die einen hohen Anspruch erfüllen können, voll und ganz auch den Ansprüchen der Komponistinnen und Komponisten gerecht werden können.
Aber die Frage ist der Anspruch nicht irgendwann nur ein Anspruch, damit man zeigt, dass man sowas Kompliziertes auch machen kann? Oder ist es nicht viel ehrlicher und dieses ehrlich, dieses authentische, es muss, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt des Komponierens, ist es nicht viel ehrlicher und der Situation und auch dem, was da gesungen wird, angemessener, etwas eben einfacher zu sagen oder in einer Form, so dass es auch wirklich verstanden werden kann. Also insofern...
aber das haben wir sowieso.
Pflegen Sie denn, ja, Herr Lochner, den Kontakt zu den Komponistinnen und Komponisten? Haben Sie vielleicht einen Topf, frage ich ganz schlicht, aus dem Sie fördern
jetzt
können?
Jetzt in den letzten Jahren ist es ein bisschen zurückgegangen, aber ich habe immerhin 3-mal Tage für neue Musik in Bayern durchgeführt mit Auftragskompositionen und neuesten Sachen. Dann haben wir in München die Arzionale, den musikalischen Anteil zu diesem Gegenwartskunstfestival mit eingebracht. Im Übrigen habe ich tatsächlich einen Topf, aus dem ich besondere Uraufführungen oder besondere Projekte neuer kirchlicher Musik fördern kann. Es sind keine großen Summen, aber es ist ein bisschen was.
Zeit für Kirchenmusik live mit einem ganz ausgezeichneten Chor. Es ist der Chor der Himmelfahrtskirche München-Sendling unter der Leitung von Klaus Geithner. Jetzt mit der Motette Das Licht des Tages ist zerronnen von Colin Morby. Bitteschön.